Was braucht es in der heutigen Zeit des Medienüberflusses und des ständigen Postens, um gesehen und gehört zu werden? Einer, der es wissen kann, ist der Florian Danner, Café Puls Moderator und Journalist. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich jetzt in die Expertenrolle schlüpfen soll und ich weiß nicht, ob ich das bin.
Ich denke schon. Wie lange machst du das jetzt schon bei Puls 4?
Also bei Puls 4 seit 18 Jahren.
Naja,
verdammt lang.
Bist du Experte.
Bin ich pensionsfähig.
Ja, vom Frühaufstehen auf jeden Fall, glaube ich schon. Aber du schaust noch immer blendend aus.
Danke, also danke, danke.
Keine Falte trotz des Frühmorgens.
Oh je, jetzt fangen wir das Lügen an.
Nein, das stimmt. Du, ich möchte einfach nur von dir die Herausforderungen hören, was es beim Auftritt gibt, beim Präsentieren gibt, beim Sprechen gibt. Du hast dich auch entwickelt in den letzten 18, 20 Jahren. Du hast auch eine Radiokarriere vorher gehabt. Darum geht es eigentlich bei mir in diesem Blog. Und ich möchte gleich starten mit, was sind für dich die wichtigsten Zutaten für eine fesselnde, für eine lebendige Präsentation? Weil um das geht's.
Ich finde immer, Leute, die sich vorher darüber Gedanken gemacht haben, wer da im Publikum sitzt, sind meistens diejenigen, die am besten präsentieren. Aha. Also ich finde, es beginnt schon ganz viel vor der Präsentation, nämlich dass man überlegt, wen will ich da jetzt ansprechen? Weil meistens ist es ja nicht die erste Reihe, wo dann irgendwie die Landeshauptfrau oder irgendwie so Würdenträger sitzen, sondern viele andere Menschen. Oder auch wenn man klassisches Business-Meeting oder sowas denkt, glaube ich, ist es ja trotzdem so, dass man ja eine Mehrheit der Leute ansprechen will. Und ich finde, das merkt man doch bei einer Präsentation, wenn der oder diejenige dann auch die Menschen so anspricht und jetzt nicht nur irgendwie mit dem Obersten, der im Raum sitzt, da spricht.
Ja, also dieses zielgruppenorientierte Sprechen, ja. Sprichst du da an, ja. Und welche Tipps hast du jetzt, wenn man die Aufmerksamkeit des Publikums haben möchte, aufgrund eben des Präsentierens? Wie schaffst du das?
Also da gibt es natürlich, glaube ich, tausende Tricks, die du ja, glaube ich, auch lehrst, aber ich finde immer so, das Spannendste ist, dass man versucht, nicht über alle drüber zu schreien, wenn es laut ist, sondern eher dann leise zu sein und vielleicht einmal auch unangenehm lange Pausen zu machen und so dann einmal zumindest das Gehör zu finden, bevor man dann überhaupt einmal eben die Aufmerksamkeit mit spannenden Dingen, die man erzählt, dann auch gewinnen kann.
Da sagst wirklich was Wichtiges, das sage ich meinen Kundinnen und Kunden auch immer, diesen Mut zur Pause. Mhm. Weil die meisten gehen rauf auf die Bühne und wollen es natürlich schon hinter sich haben.
Das ist ja jetzt auch bei uns, wenn wir beide reden, wir reden die ganze Zeit, aber jetzt einmal so eine Sekunde nichts zu sagen, tut ja fast weh.
Ja.
Und aber das bringt die totale Aufmerksamkeit.
Mhm. Das werden wir vielleicht dann noch kurz.
Genau, wir machen ein paar Pausen jetzt dann.
Wie wichtig ist jetzt die Körpersprache und wie setzt du sie gezielt ein? Denn das Lustige ist immer, unter Anführungsstrichen lustig, wenn wir jetzt reden oder ich mit einer Freundin auf einen Café gehe, dann wird nie wer im Hinterkopf haben, wie ich heute die Hände tun.
Genau, richtig. Ja? Und du hältst sie aber jetzt gerade trotzdem irgendwo in der Luft. Ganz natürlich.
Genau. Aber sobald du die Leute vorstellst auf die Bühne oder sei es jetzt auch ein Rednerpult, wo sie ein bisschen wissen sie immer, wo sie die Hände hintun sollen. Ja? Was hast du da gelernt in deiner Karriere?
Beim Fernsehen gibt es immer so diese Regel, bloß nicht einfach runterhängen lassen. Ja. Und ich glaube, das gilt nicht nur fürs Fernsehen, sondern auch für Präsentationen, sondern dass die Hände schon mitreden sollen. Mhm. Aber die große Frage ist eben, wie? Ich finde nur, da gibt's ja dann diese Körpersprache-Trainings. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil dann kommen da so einstudierte Gesten, so wie bei Donald Trump immer dieses, wie erkläre ich das jetzt, so einen Bleistift nachmachen und spitze Finger und sowas. Also ich will dem Herrn Trump nichts unterstellen, aber das wirkt jetzt ja auch nicht besonders einfallsreich. Also ich finde immer, wenn es am natürlichsten ist, dann glaube ich, unterstreicht es auch das, was man sagen will, am allerbesten. Und das ist eh das Schwierigste, glaube ich, eben, dass es natürlich rüberkommt. Mhm.
Die Merkel-Raute fällt mir dazu
rein,
um bei einem Politiker zu bleiben. Genau. Ja. Und natürlich lernt man heute, also das habe ich auch immer wieder gelernt, beim Theater auch ein bisschen, dass du die Hände aktiv, die aktive Zone ist quasi oberhalb der Taille, dass du da und immer offen die Hände halten solltest, weil im Menschen lieber offenen Gesten folgen und da die Dynamik eine andere ist, als wenn du sie eben berührst, die Finger jetzt zum Beispiel.
Ja. Ne? Beim Fernsehen haben wir auch immer so die Regel, ein bisschen so vor dem Bauchnabel ungefähr von der Höhe die Hände ruhen lassen und von da sollen sie dann immer wieder eben Gesten oder Worte unterstützen mit Gesten.
Wobei ihr ja dann ab und zu trotzdem die Moderationskärtchen habt, ne? Das ist dann erleichternd.
Das ist erleichternd, aber irgendwie auch ein bisschen feig. Ich nehme total gern keine Moderationskarten. In Wahrheit, wie oft schauen wir denn drauf? Ja. Wie viele tausend Zahlen stehen denn da? Also wirklich, wenn es jetzt natürlich irgendwas rechtlich Wichtiges ist, müssen wir das natürlich schon auch, also dann muss es sitzen. Also man kann sich halt auch dahinter verstecken. Mhm. Und wenn es dann so zu einer Wand wird oder auch manche haben dann das Tablet in der Hand oder so.
Ja.
Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so gut. Es ist natürlich angenehm. Mhm. Aber es ist auch eine Barriere zwischen der Zuhörerin und dem Zuhörer und dem, der spricht.
Du hast das jetzt gut ausgedrückt mit der Wand, die dazwischen ist. Mhm. Das stimmt, ja. Auch ein Rednerpult, da rate ich immer ab. Mhm. Und ich habe schon oft beobachtet, dass vor allem kleine Männer den Mut dann haben, dieses Rednerpult zu ignorieren,
ja,
und auf die Bühne zu gehen oder eben direkt vor dem Publikum auf und ab zum Beispiel zu gehen. Ja, und so die Aufmerksamkeit zu kriegen.
Und man hat es ja meistens trotzdem eh dastehen. Also ja, wenn irgendwas Schlimmes passieren würde, gibt es das ja noch zum Anlehnen. Und es passiert eben nie was Schlimmes.
Stimmt, meistens nicht. Ja, ja. Wie stärkst jetzt du deine Präsenz, deinen Ausdruck? Ja, gerade wenn du dich auf Live-Sendungen vorbereitest, machst du da irgendwas mental, was weiß ich, Aufwärmübungen mit dem Mund oder irgendetwas anderes? Hörst du deine Lieblingsmusik, trinkst deinen Lieblingskaffee vorher, um dich in Stimmung zu bringen? Das sagt man ja oft. Als Frühaufsteher muss man, glaube ich, besonders motiviert und
ja,
lebendig auch natürlich sein, weil ich glaube, du musst um 3 aufstehen oder wann stehst du auf?
Ne? Es ist 2:30, aber ja, das hat auch den Vorteil, wir stehen also 3 Stunden vor der Sendung auf. Also wenn die Sendung um 5:30 beginnt, haben wir schon ein gewisses Wachheitslevel.
Ja.
Oder kommen schon wieder in die erste Müdigkeitsphase, ja, je nachdem, wie man es sieht. Ja. Aber also es ist, in der Früh ist es einfach so, da ist jede Minute so kostbar, dass ich jetzt nicht 3 Minuten noch irgendwie Coldplay höre oder sowas. Aber was ich immer mache, ist, wenn ich zwischen Maske, die ist bei uns bei Puls 4 im 2. Stock, und dann ins Studio runtergehe, im Erdgeschoss, im Stiegenhaus, wo es so richtig schön hallt, mache ich dann einfach so kurze, vor allem Mundaufwärmübungen, nenne ich es jetzt mal. Du hast sicher einen Fachbegriff dafür. Also einfach, dass diese Muskulatur, genau, die da damit diese Muskulatur rund um den Mund einfach aufwacht. Die Stimme ist meistens, sagt man eh schon, 2 Stunden nach dem Aufstehen soweit halbwegs wach. Mhm. Und wir haben auch in der Früh schon viel gesprochen. Also die ist schon ein bisschen warm. Aber man kennt selber, irgendwie ist der Mund nur ein bisschen langsam. Man nuschelt irgendwie ein bisschen. Und da versuche ich, dass das noch ein bisschen präsenter ist. Mit schieren Übungen, also sehen sollte mich dabei keiner.
Ja, das stimmt. Ja. Ich habe auch mal gelernt, solche Übungen macht man A, B, C im Auto, im Badezimmer und am Klo.
Ja, genau.
Oder eben in meinem Stiegenhaus.
Ja, im Stiegenhaus, weil da ist um die Uhrzeit keiner, wenn wir ins Studio gehen.
Ja. Und das können wir jetzt gleich machen, trinken.
Mhm. Ja, bitte. Prost.
Wir haben jetzt nur Wasser natürlich, Kräutertees sind recht gut.
Ja.
Man sollte natürlich, gerade wenn man viel spricht, das weißt du wie ich, auf kohlensäurehältige Getränke irgendwie verzichten, weil halt ab und zu was passieren kann.
Was bei uns im Frühstücksfernsehen, wir haben ja oft einen reich gedeckten Frühstückstisch da. Meine Kollegin, die Bianca Schwarzeck, ist eine Vielesserin während der Sendung, aber ich schaffe das überhaupt nicht, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich spuck gleich, wenn irgendein Gast da sitzt, irgendwie so ein Brösel irgendwem rauf.
Ja, ja.
Also ich glaube, da gibt's auch Wellenanschauungen dazu, aber ich bin eher einer, der dann jetzt während dieser 1,5 Stunden, wo die Sendung wirklich durchgehend live ist, nichts esse. Ich weiß nicht, ob es da einen
allgemeinen... Da bin ich bei dir.
Hab's, jetzt ist mein Handy abgestürzt.
Sehr authentisch,
ja,
immer
genau,
da.
So
da kommen wir gleich zu deiner nächsten Frage. Wie schaffst du es jetzt, diese Authentizität zu behalten? Weil du bist ja jetzt, wir haben uns das erste Mal heute gesehen jetzt, ja. Du bist ja extrem offen und wirkst sehr authentisch, nicht jetzt irgendwie, dass du dir eine Maske aufsetzt. Ja, wie schaffst du das jetzt, weil du trotzdem eine Bekanntheit schon hast durch deine täglichen Fernsehauftritte?
Boah, wenn es da so dieses Rezept gäbe, dann hätte ich das gerne vor 20 Jahren irgendwie so gewusst. Irgendwie glaube ich, du kennst das ja selbst aus deiner Erfahrung auch. Ich glaube, da muss man sich irgendwie ein bisschen hinhandeln. Am Anfang war es bei mir eher so, dass ich mir immer vorgestellt habe, wie wird das jetzt irgendwie ein Idol, das ich aus dem Fernsehen kenne, machen. Und da ist natürlich vieles dann eher kopiert. Und im Lauf der Zeit, glaube ich, kommt man dann immer mehr dazu, dass man auch so ein bisschen was Eigenes entwickelt und sich dann auch wirklich traut, ja mein Gott, dann finden es halt 50% der Leute furchtbar, wie ich bin.
Ja.
Ich werde trotzdem ein halbwegs annehmbares Leben führen können.
Ja.
Irgendwie ist... Aber das braucht, glaube ich, einfach auch Zeit und Routine. Mhm. Außer du hast da jetzt den großartigen Tipp, wie man ab die Sekunde eins gleich ganz authentisch sein kann. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das Schwierigste in der Kommunikation.
Ja, das stimmt, das sagst du richtig. Auch bei der Körpersprache ist es oft, dass die Frage kommt, wie kann ich authentisch bleiben? Mhm. Ja, eben, weil, was wir vorher schon besprochen haben, weil sich manche dann so auf einmal verkasperlen fast mit den Händen, ne? Ja, das ist so das Stichwort. Also ich bin auch bei dir, wenn du sagst, das wächst mit den Jahren und man wird auch selbstbewusster und man weiß, wer man ist und was man kann und welche Leidenschaft da dahinter ist. Und dann bewegt man sich auch ganz normal und ist auch, wie man ist.
Mir hat einmal jemand kluger gesagt, stell dir davor immer die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und eigentlich ist das Schlimmste, was passieren kann, überhaupt nicht so schlimm, weil wir leben zum Glück nicht mehr in der Steinzeit, wo irgendjemand gekreuzigt oder irgendwie sowas wird. Was ist das Schlimmste, wenn die Präsentation schlecht läuft? Also, weiß ich nicht, ich komme trotzdem heim und meine Kinder werden mich trotzdem nicht begrüßen, außer sie sind in der Pubertät und finden mich gerade uncool. Also, ich finde, das hilft irgendwie schon auch, wenn man dann auch weiß, der Worst Case ist das, aber es geht dann, also der Worst Case tritt auch so selten ein wie der allerbeste Case, glaube ich.
Ja, das stimmt. Wir sind ja selbst viel kritischer und tun da viel mehr uns im Hirn Knoten machen, als das dann tatsächlich der Fall ist. Ja. Kannst du trotzdem Techniken verraten, was du gemacht hast am Anfang? Jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr so das Thema sein, die Nervosität, aber was du anfänglich gemacht hast, um dir ein bisschen in den Griff, in Schach zu halten?
Also ich finde ja Nervosität gar nicht schlecht, weil man dadurch ja viel präsenter ist. Wenn man alles wurscht ist, dann ist ja irgendwie auch schlecht.
Stimmt, eine gewisse Grundanspannung ist wichtig.
Ja, und ich finde, man merkt ja schon auch bei Menschen auch in der Öffentlichkeit, wenn sie dann eher so dieses Wurstigkeitsgehen schon haben. Also bei mir kommt es nicht sehr positiv an, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja? Also manche finden das vielleicht cool. Ja. Irgendwie finde ich aber, wenn man so die Präsenz eben dann verliert, dann ist es ja auch schade. Ich überlege gerade, was wären da so Tipps, die ich mitgeben könnte? Hilf mir schnell weiter, vielleicht.
Ich sage oft, wenn du Herzklopfen hast, dann ist das ein gutes Zeichen, weil du mit Herz bei der Sache bist. Und ich habe ja 23 Jahre selbst moderiert. Für mich war auch immer wichtig, ich möchte mit dieser Grundanspannung, mit diesem angenehmen Aufgeregtsein ins Studio hineingehen. Wenn ich das nicht mehr habe, dann höre ich auf. Mhm. Ja. Und diese Grundanspannung, dass du eben vorher so ein bisschen hippelig bist, ja, das ist wichtig, um dann abzuliefern, um auch konzentriert zu sein, um auch präsent zu sein, ja. Wie du richtig sagst, wenn ich das schon, jetzt mache ich sie schon so lang, na, gehe ich halt, mache ich halt, ja, dann wird das auch dein Körper signalisieren. Die Körpersprache sagt ja viel mehr, als wir dann das verbal ausdrücken. Ja. Die verrät uns ja schon vorab, bevor wir den Mund aufmachen.
Und wenn es dann irgendwie, also bei mir ist es zumindest so, wenn es dann irgendwie ein besonderer Interviewgast ist, besonders heißt es nicht besonders prominent, auch zum Beispiel, also einfach, wo man weiß, das ist jetzt herausfordernd, dieses Interview bei mir, auf, im Frühstücksfernsehen oder so, dann spüre ich schon auch irgendwo so, dass man denkt, ich möchte jetzt auch, dass das gut geht.
Ja, ja, klar.
Weil man, also es sind alle Gäste gleich wichtig, aber es gibt ja trotzdem so Dinge, wo man sich denkt, das möchte ich jetzt besonders gut machen. Und ich glaube, sowas hilft dann auch, dass die Präsenz oder diese Nichtwurstigkeit dann trotzdem auch ans Licht kommt.
Alexander Göbel hat ja mir mal erzählt, dass für ihn immer wichtig war, dieser Satz, ich bin gut genug, wenn ich hinausgehe. Der ist auch ein selbstkritischer Mensch. So zumindest war es, wie er viel auf der Bühne noch gestanden ist, ja, mit seinen Shows. Und das gebe ich auch meinen Kundinnen oft weiter. Du bist gut genug. Es reicht, was du weißt und deine Expertise. Gerade für Frauen, das haben wir leider beim Klischee, aber es ist oft wirklich
Wollte
so.
Wollte gerade sagen, das ist,
die brauchen das oft, dass sie sagen, aber ich habe jetzt das nicht und das nicht und diese Ausbildung fehlt mir. Da ist ein Mann viel frecher. Ja. Das sagt, die macht das. Ja.
Wir merken es auch, wenn wir Leute ins Frühstücksfernsehen einladen als Expertinnen, dass Frauen ganz oft sagen, na, da gibt's wen, der kennt sich besser aus, nehmen wir lieber den.
Interessant, gell? Noch immer.
Aber wir möchten einfach in der Früh einfach zumindest 50% auch weibliche Gäste haben. Und also es soll jetzt keine Ausrede sein, wieso wir es manchmal nicht schaffen, aber es ist wirklich manchmal verdammt schwer, dass man dass eine Frau einfach auch sagt, hey, du musst jetzt keine neue Dissertation hier schreiben, wir sind Frühstücksfernsehen, 4 Minuten Interview, da kannst du hundertprozentig über deinen Job sehr ausführlich und sehr fundiert sprechen. Dazu brauchen wir jetzt keinen Nobelpreisträger oder Nobelpreisträgerin.
Ja. Ja, das ist immer noch, obwohl, sage ich mal, das schon so ein Thema ist in der Gesellschaft, dass die Frau super das alles macht. Ja. Aber wir schmälern uns da oft selbst. Ja.
Ja. Also ich kann alle ermutigen, die das jetzt hören. Ladies, do it.
Ja. Stimmt. Ich beobachte auch immer wieder Menschen, die sich in der öffentlichen Rede jetzt versprechen und dann natürlich den roten Faden verlieren. Wie gehst denn du um mit Versprechern? Hast du da einen Tipp?
Ich liebe sie. Wirklich. Also ich finde immer so, es ist alles so perfekt mittlerweile. Und auch gerade, wenn man eben so an übergecoachte Politikerinnen und Politiker denkt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sehnen uns doch auch nach Menschen, die nicht perfekt sind. Mhm. Also das ist ja ein Geschenk, wenn ich mich verspreche, vielleicht sogar noch lustig verspreche. Erstens mal kriege ich Aufmerksamkeit in der Präsentation zurück. Ja, vielleicht nicht unbedingt gewollte oder geplante, aber trotzdem habe ich die Aufmerksamkeit wieder. Und ich finde, es macht einem menschlich und irgendwie finde ich, es hilft schon auf diesem Weg zur Authentizität, wenn man sie halt einfach auch verhaspelt.
Ja, das ist menschlich, gell? Das stimmt, weil in der heutigen Zeit mit KI und jeder macht 33 Fotos, habe ich mal gelesen, bevor eines dann in die Story in Instagram zum Beispiel gepostet wird.
33 Fotos, ist ja Wahnsinn.
Aber ich habe vor Jahren schon gelesen, vielleicht ist es jetzt höher.
Vermutlich, ja.
Jeder will überperfekt sein, ne? Und das ist so der Mut zum Unperfekten.
Ja.
Wie gehst du eigentlich mit so unvorgesehenen Situationen in Live-Sendungen um? Also wenn jetzt, keine Ahnung, so wie bei uns jetzt das Handy runtergefallen ist, ja, deines in diesem Interview, gibt es ja oft Ärgeres, ne?
Ja, aber das ist ja ein Geschenk. Wir wissen es auch in der Quotenauswertung, ja, also das ist ja das, was die Leute am allermeisten lieben. Und ich finde, das ist auch, jetzt aus Moderatorenperspektive gesprochen, das ist ja das, wo wir zeigen können, wie wir wirklich sind. Mhm. Also sowas finde ich, also es ist großartig, wenn irgendjemand durchs Bild läuft, weil der Aufnahmeleiter nicht bedenkt, dass wir gerade auf Sendung sind oder irgendwie sowas. Also das ist ja großartig. Oder ich war bei einem Kurs jetzt, wo wir so in einem Hochhaus waren, das war ein Kurs in Amerika, und auf einmal, die Vortragende steht da vor dem Glasfenster, man sieht im Hintergrund die Stadt, und auf einmal kommt der Fensterputzer von außen. Sie hat sich extrem geschreckt, aber es war großartig, weil irgendwie so, wir haben schon alle 50 Minuten zugehört, man weiß, das Aufmerksamkeitslevel geht runter. Es war einfach eine total willkommene Abwechslung.
Das ist wie im Film, gell?
Ja, großartig war das.
Hast du spezielle Übungen jetzt, du bist ja auch ein Radiokind, hast Ende 99, glaube ich, in Oberösterreich begonnen zu moderieren.
Genau.
So Stimmführungsübungen, die du vorher schon erzählt hast, die du ab und zu machst, oder hat sich das bei dir auch hormonell verändert, die Stimme? Merkst du da etwas, dass du vielleicht tiefer, ruhiger, vielleicht auch durch die Kinder geworden bist?
Das habe ich so noch nie hinterfragt, aber es könnte natürlich sein. Es ist bei mir wie bei, glaube ich, 95% der Menschen, wenn ich meine Stimme höre, irgendwie, weil ich es gerade im Fernsehen höre oder am Telefon oder sowas, ist es furchtbar. Und ich glaube, das können die allermeisten Menschen nachvollziehen und die denken, oh Gott, wie nasal klinge ich denn und sowas. Aber es ist halt meine Stimme, ich kann sie ja nicht ändern. Also jetzt besonders auf, weiß ich nicht, viel Raum hineingeben und sowas. Ich finde, das schmälert dann wieder die Authentizität.
Ja, ja, genau.
Weil dann spiele ich ja wieder. Also das heißt nicht, finde ich, dass das nicht so dieses Burgtheaterdeutsch, das man in der Schauspielschule lernt. Das ist sicher wichtig, gerade wenn man auf einer Bühne spricht vor einem Saal mit, weiß ich nicht, 500 Menschen und sowas und ohne Mikrofon. Aber da geht es jetzt in der Moderatorenrolle. Wir sind ja keine Schauspieler.
Ja.
Und in den meisten Fällen, wenn ich eine Präsentation halte, will ich auch nichts vorspielen, sondern möglichst echt sein. Da bin ich eher immer so einer, im Zweifel bin ich stolz auf meinen S-Fehler, den ich glaube ich nicht habe, aber wenn ich ihn habe, na, so what, ja.
Ja. So lieb, ja, das stimmt. Du, welche Gäste sind da besonders in Erinnerung geblieben? Du hast ja viele interviewt, schon in der Radiozeit, jetzt im Fernsehen. Wer bleibt so in Erinnerung? Was tun die oder was tun die nicht?
Mhm. Also es sind nicht die Prominentesten. Mhm. Mir fällt jetzt einer ein, der mal da war und wo ich sehr skeptisch war, ob der zu uns jetzt ins Format passt. Franz Welser-Möst,
ja,
der Dirigent.
Ja.
Also jetzt kein Popstar und jemand, der unheimlich klug ist, mhm, der jetzt so, also ich würde jetzt einmal sagen, das ist nicht der klassische Frühstücksfernsehgast.
Ja.
Und der war da und der hat mich unheimlich beeindruckt, weil er dem, wie wir arbeiten und auch was wir eben machen und was auch Menschen gerne haben, die uns schauen, und das sind ja viele, dem gegenüber ist er extrem aufgeschlossen gegenüber, mhm, gewesen. Und das hat er irgendwie so rundum durch eigenes Interesse, aber auch wahrscheinlich körpersprachlich und so total signalisiert. Also er hat sich einfach voll drauf eingelassen, obwohl das nicht der Treffpunkt Kultur am Montagabend im ORF ist, sondern eben Frühstücksfernsehen im Privatfernsehen. Und das ist halt einfach was anderes. Aber er hat sich voll drauf eingelassen und das hätte ich von ihm so nicht erwartet.
Ja, toll. Ja, ich habe den auch sehr, also ich habe ihn noch nie live gesehen, aber besonnen in Erinnerung, und mhm, dass der sehr offen ist.
Ja.
Der ist wahrscheinlich extrem intellektuell, aber er lässt es, mhm, nicht raushängen und er ist voll bei sich.
Das, und er hat dann sogar ein Spielchen mitgemacht, ja, wo so ein Popmusik gegangen ist und sowas. Also wirklich, also wir haben da die Grenzen ausgetestet und das ist so einer, der hat mich total überrascht und Hut ab davor.
Ja.
Das können viele eben so in dieser Szene nicht. In dieser Szene meine ich jetzt eben, wenn man so weit weg jetzt beruflich ist vom Frühstücksfernsehen.
Ja, ja, ja.
Mal,
ja? Ja. Mhm. Lässt du dich für solche Interviews coachen eigentlich?
Eigentlich nein. Ich habe jetzt, ich mache jetzt gerade einen AI-Kurs, also über künstliche Intelligenz, ja, und bin draufgekommen. Das habe ich heute beim Interview, das wir jetzt davor gerade aufgezeichnet haben, mal probiert, das Interview mit einer KI durchzuspielen. Mhm. Also die KI antwortet dann auch wirklich und man kann so ein bisschen ausprobieren, wie das Interview laufen, aha, könnte.
Also so fiktiv. Mhm, okay.
Genau. Also quasi Trockentraining mit der KI.
Toll.
Das war total spannend und kann ich jedem eigentlich nur raten. Also, mhm, so irgendwie ein schweres oder schwieriges Gespräch mal mit der KI einfach so durchzuprobieren, ist eine spannende Idee. Wenn es nichts hilft, hilft es nichts.
Ja.
Und natürlich wird die KI das nie so machen, wie dann mein Chef, mit dem ich das schwierige Gespräch habe oder irgendwie, ja, sowas. Aber es ist einmal ein Probedurchlauf zumindest und gibt mir wahrscheinlich auch Sicherheit.
Und das ist eine Schlagfertigkeitsübung wahrscheinlich,
ja,
auch,
total,
oder?
Total, total. Ja, ja,
das ich sehe, es war eine große Nachfrage.
Ja.
Du warst auch viel in Amerika unterwegs und hast einige Wahlkämpfe begleitet und darüber berichtet. Was können wir denn jetzt von den Amerikanern lernen in Sachen Kommunikation und Auftritt?
Oh Gott, ja, wo fangen wir an?
Genau.
Also ich finde, jetzt kann man über die Amerikaner ganz viel sagen, speziell in Days Like These, aber also was sie schon können, ist so dieses Präsentieren. Mhm. Die haben ja auch in der Volksschule schon quasi, kriegen die schon Präsentationsunterricht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wann immer man mit ganz einfachen Menschen, auch in Amerika, spricht, die bringen alle vor der Kamera problemlos einen geraden Satz außer.
Ja.
Wenn ich da jetzt vor der Mall in Wien bin, frage mit der Kamera, erst einmal wollen es ganz viele nicht,
ja,
was ja auch eine Entscheidung sein kann. Es muss ja, um Gottes Willen, nicht jeder vor der Kamera sein. Da sind die Amerikaner, glaube ich, einfach weniger geschreckt. Aber auch so dieses eben nach Worten ringen und dann irgendwie komplizierte Schachtelsätze oder so machen, damit man ja alle Eventualitäten im eigenen Statement schon ausgeschlossen hat, bevor man was gesagt hat. Also ich finde, das können sie schon besser.
Hast du da Einblick bekommen, weil du sagst, in der Volksschule werden die schon ausgebildet?
Also mir haben das einfach Leute erzählt,
ja,
dass das so dazugehört. Es gibt dann in der Unterstufe, also der Middle School, also in der Mittelschule oder im Gymnasium Unterstufe, auch schon so ein Debate-Clubs, mhm, wo sie als Freifach dann auch noch so das Debattieren lernen, das Diskutieren lernen. Das ist
cool.
Großartig. Das macht nicht jeder und ist wie,
ja,
bei,
ja,
uns ja auch natürlich von der Bildung abhängig. Aber das Niveau ist da schon ein anderes. Und wenn wir dann so an tolle Redner denken, die kommen halt schon auch ganz oft aus Amerika.
Ja.
Vielleicht tun sie sich auch mit Englisch als Sprache leichter, mhm, weil Deutsch klingt halt einfach militärischer als Englisch.
Ja.
Damit, und militärisch ist jetzt nicht unbedingt so angenehm, sagen wir mal so, zumindest für die meisten. Aber ja, also das können sie schon sehr. Das bewundere ich schon sehr.
Und du warst ja lange drüben, gell? Du hast, glaube ich, auch ein bisschen was studiert drüben.
Genau,
ne?
Ja.
Und hast du da eine Moderationserfahrung mitbekommen, die du uns erzählen kannst?
Also ich war vor allem länger bei NBC, bei einem dieser drei großen Sender in den USA. Und auch wie die Leute dort ausbilden, ist einfach unglaublich. Erstens einmal, mich hat so fasziniert, wie sie dort auch mit Low-Level-Mitarbeitern umgehen, also wie dort Praktikanten schon Zugang zu wirklich und Praktikantinnen Zugang zu allen möglichen Ausbildungen haben und wie schnell man da eben auch so Rhetorik oder Präsentationstraining für vor der Kamera auch bekommt. Das ist schon spannend. Was aber nicht heißt, dass die alle sofort vor der Kamera stehen. Eher im Gegenteil. Ja. Ich glaube, da ist die Hürde in Amerika viel höher, dass man dann auch vor der Kamera mal was machen darf, zumindest bei diesen großen Sendern. Aber so quasi das Wissen teilen sie einfach total gern. Das ist jetzt natürlich alles sehr generalisierend. Es wird genauso Gegenbeispiele geben, hundertprozentig. Ja, ja. Aber mein Eindruck ist der, dass sie da schon sehr viel offener auch sind, so mit diesem Wissen weitergeben und nicht so, ach, das weiß ich jetzt und das ist, das gebe ich nicht weiter, weil sonst ist der andere vielleicht besser als ich.
Und erfolgreicher oder
genau,
so.
Ja.
Worauf wurde da besonders Wert gelegt, wie du dort warst? Was ist dir so aufgefallen? War es jetzt mehr Körpersprache, war es überhaupt die Präsenz? Hat man wen korrigiert und gesagt, na komm noch mal rein, wenn du so reinkommst und mir so die Hand gibst?
Als du jetzt die Frage gestellt hast, sind mir sofort die Augen eingefallen, weil die Augen einfach bei der Präsentation ja so viel machen. Für die war immer so das Wichtigste, dass die Augen leuchten. Dagegen geht's natürlich gerade beim Fernsehen, ist wieder eine spezielle Situation, auch viel um Licht. Wie stelle ich mich hin, dass irgendwie so dieses Glänzen im Augen auch vor der Kamera und so rüberkommt. Aber ich nehme an, auch bei deinen Präsentationscoachings ist es total wichtig, dass die Augen ja mitsprechen. Also wir reden oft über die Hände und so,
nämlich,
aber die Augen sind ja wahrscheinlich noch wichtiger.
Stimmt.
Und noch schwerer zu kontrollieren.
Ja, richtig, ja. Ja, also korrigier mich, aber ich habe ja noch gelernt, entweder auf der Bühne jetzt, wenn du jetzt vor 100 Leuten, sagen wir mal, stehst, im Dreieck zu schauen, also dass ich jetzt links außen, in die Mitte hinten und rechts, dass sich jeder so ein bisschen angesehen fühlt.
Genau,
oder auch im Rechteck, wenn viel mehr Leute sind wie 500, weil du siehst ja dann die ersten drei Reihen oft nur aufgrund des Lichts
und
dann
hinter das Fenster.
Eine schwarze Masse. Also das habe ich so gelernt in meinen Anfängen. Ich weiß nicht, ob das noch gültig ist.
Würde ich schon sagen. Wichtig ist nicht nur einen oder eine im Publikum zu fokussieren,
so
wenn es die Oma ist. Ja, genau.
Wobei ich schon immer sage, such dir trotzdem im Publikum so einen Verbündeten. Vielleicht auch wen, der dich schon kennt, der dich immer wieder bestärkt anlächelt. Ja,
ja. Es gibt ganz oft Leute, die zum Glück dann so nicken, wenn man was sagt.
Ja.
Das gibt einem ja das totale Wohlbefinden, dass man sich denkt, okay, es gibt zumindest einen oder eine im Publikum, die stimmt mir jetzt zu. Weil oft sind es einfach auch sehr kalte Gesichtsausdrücke. Manchmal sieht man dann, wie Leute irgendwie am Handy an und was schauen. Davon darf man sich halt einfach auch nicht rausbringen lassen. Aber so, wie du sagst, so diese Ankerpunkte an verschiedenen Stellen im Raum suchen, glaube ich, ist schon hilft.
Und was ich auch vermehrt höre, das war zeitlang nicht so, aber jetzt ist wieder extrem in diese Interaktion mit dem Publikum, also auf die Reaktionen abzuwarten, eben dann auch diese Pause zuzulassen bei mir. Sind jetzt alle bei mir mit dem Blicken, ne?
Genau, ja.
Also das
und
wird
ganz oft ist es auch, weil mir fallen jetzt erst Dinge ein, weil du so gesagt hast, was hast du da in Amerika mitgenommen? Ganz oft war es auch, die Amerikaner steigen in Präsentationen oder auch in eigene Vorstellungen oft ganz anders ein. Also so dieser Beginn, die ersten paar Sekunden. Wenn du mir jetzt die Aufgabe gibst, stell dich mal vor, ist bei uns so üblich, ja, ich bin der Florian Danner, ich bin 42 Jahre alt, ich arbeite bei ProSieben Sat.1 Puls 4. Das ist ein bisschen langweilig.
Richtig, ja.
Ich könnte aber einfach auch sagen, weiß ich nicht, ich bin der Florian Danner und ich stehe jeden Tag um 2:30 Uhr auf. Ist schon einmal
spannender.
Wenn
man nicht genau weiß, was du machst.
Genau.
Du musst ja auch Bäcker sein.
Ja, richtig, genau, ja.
Ja.
Also ich finde, das können die Amerikaner, können so dieses Storytelling, es ist ein abgenudeltes Wort mittlerweile, aber dieses Geschichten erzählen, das können sie halt schon noch viel mehr. Und ich finde, da können wir uns einfach was abschauen.
Das ist richtig, das fehlt uns sehr oft. Ja. Ich habe jetzt auch von meiner Freundin, die lange in Italien gelebt hat, erfahren, das wusste ich nicht, bei uns, sage ich Deutschland, Österreich, Schweiz, nehme ich jetzt einmal so her, wir definieren uns sehr über den Job. Da ist sofort eben, ich bin und dann gleich einmal die Profession. Die Italiener definieren sich sehr über das, was sie mit Leidenschaft gerne machen. Das kann schon mal der Job sein, aber die Hobbys. Eben malen, singen, tanzen, kochen. Ja. Das finde ich spannend, weil das ganz anders daherkommt. Das, was du jetzt gesagt hast, da spricht auch mehr Leidenschaft, wenn man sagt, ich bin der Florian Danner und ich stehe um 3:30 in der Früh auf. Und du hast das jetzt wirklich so voller Leidenschaft gesagt, noch nicht ermüdet.
Ja. Ich weiß nicht, ob es dann authentisch war, aber...
Ja, nein, es war total authentisch. Deine Augen haben auch noch gestrahlt. Ja. Also auch so, hast du recht, kann man eine Präsentation spannender beginnen, als wenn ich immer das Übliche sage.
Ja.
Was hat dich überhaupt dazu bewogen, Moderator zu werden? Gab es da irgendeinen Impuls? Außer Kaffeepuls?
Ja. Also mein Papa hat einen ganz seltenen Beruf. Der ist Instrumentenbauer.
Mhm.
Und... er wurde vor vielen, vielen Jahren einmal, da war ich 12 Jahre alt, in Radio Oberösterreich interviewt von der Ursula Kinz. Ich kann mich das deswegen erinnern, weil irgendwie ist die so für alles verantwortlich und ich durfte mitgehen ins Radiostudio. Das war für mich als Kind damals total faszinierend, eine neue Welt. Und dann reden die da über Mikrofone, ich kannte das alles nicht, reden die über Mikrofone miteinander und ganz Oberösterreich gefühlt kann da zuhören.
Mhm.
Das hat mich so fasziniert und auch wie sie dann meinen Papa gefragt hat und solche Dinge. Und in dem Moment ist bei mir irgendwie so gekommen, das glaube ich, möchte ich auch machen. Das hat mich so fasziniert und tut's bis heute.
Ja.
Und für mich ist Radio noch immer faszinierender als Fernsehen eigentlich.
Aber, weil nur die Stimme ist, meinst
ja,
du, und
genau.
Keine Gestik, Mimik.
Ja, eben. Und die Ursula Kinz hat damals, die drückt auf einen Knopf und ganz Oberösterreich kann sie hören. In meiner kindlichen Vorstellung.
Ja.
Es ist aber wirklich so, ja. Also beim Radio, das funktioniert einfacher als beim Fernsehen, brauchst du Kameraleute, Regie und
Maske,
Licht, Ton, alles Mögliche. Genau, ja. Also das ist Teamwork, was super spannend ist. Aber beim Radio kannst du es quasi, du kannst alleine bestimmen, du redest jetzt so, in einem ganzen Bundesland.
Ja.
Hört nicht jeder zu, ist überhaupt keine Frage. Aber so von der Vorstellung, das fasziniert mich richtig.
Schön. Und Sie sehen ihn nicht, aber er war jetzt wieder voll in seiner Leidenschaft. Voll schön.
Ja, es ist wirklich
cool.
So. Ja.
Du hast auch 2 Söhne, die gleich alt sind wie meine.
Mhm.
Also 10 wird der Große, der Kleine, glaube ich, um 13 oder 14.
Genau,
wird der Große,
ja, ja.
Ne?
Mhm.
Wie erlebst du ihre Präsenz, wenn du jetzt zu deiner zurückschaust? Also ich kann nur sagen, ich war ein sehr ruhiges und angepasstes Kind.
Mhm.
Das sind meine Burschen gar nicht. Ich meine, die haben auch mir als Mutter.
Ja.
Also die haben jetzt auch schon viel erlebt.
Richtig,
bei dir
ja.
wird es ja auch so sein. Ja?
Richtig.
Also Gott sei Dank sind sie sehr eloquent und trauen sich auch viel sagen.
Mhm.
Wie erlebst du das gerade in einer Zeit, wo jeder gleich viral geht, indem er sich kurz filmt oder ein Foto postet?
Das stimmt schon. Also unser Großer hat jetzt auch gesagt, ah, vielleicht sollte ich YouTuber werden und sowas.
Aha.
Wo da dachte ich, ah, bloß nicht. Ja.
Influencer also, ist auch
ja,
so Hype.
Genau, ja. Aber also mir fällt das auch aus, vor allem beim Großen, der jetzt 13 ist, mit welcher Selbstverständlichkeit der Referate macht, ohne dass wir mithelfen müssen oder irgendwie sowas. Also für mich war Referat also totale Stresssituation als Kind damals. Vor allem in dem jungen Alter im Vergleich. In der Oberstufe ist vielleicht was anderes. Der Kleine, spannenderweise, ist eher da ein bisschen zurückhaltend. Also der findet es jetzt nicht wahnsinnig cool, dass er das sich vor der Klasse, ist jetzt auch erst in der Volksschule, also da ist es noch nicht so oft vorgekommen. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, ob das dann persönlichkeitsabhängig ist oder ob es doch so eine Generationenfrage ist, dass das jetzt viel selbstverständlich ist, dass man sich selbst eben auch präsentieren muss, weil es eh jeder tut mit
mir. Ja, die kriegen das schon sehr vorgelebt.
Ja.
Ne? Gibt ja auch viele Eltern, die das vor den Kindern zelebrieren oder auch die Kinder mit involvieren. Also
mit
ich war kürzlich
genau.
auf Urlaub vor seinen Herbstferien und die Mutter hat wirklich den weiß nicht, 8-Jährigen fast genötigt, dass er sich ständig, ne, und nochmal. Also das arme Kind, aber immer doch, der
ja,
andererseits.
Aber vielleicht kommt dann die Gegenreaktion.
Genau.
Könnte auch sein, wer weiß es, ja.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind schon am Ende.
Sehr gerne.
Vielen herzlichen Dank, Florian Danner.
Hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
Und auf Wiedersehen. Ne?
Auf Wiedersehen.
Kaffeepuls. Super.